In dieser Folge spreche ich mit Petra Sutor. Sie ist Trauerbegleiterin und Autorin mehrerer Bücher. Eines davon trägt den Titel Trauer am Arbeitsplatz. Und genau das ist heute unser Thema. Welche Möglichkeiten habe ich denn als trauernder Mensch am Arbeitsplatz? Und was passiert, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin stirbt? Und was hat Trauerkultur mit unserer Unternehmenskultur gemeinsam? Es wird also spannend. Viel Spaß beim Anhören. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Petra, schön, dass wir uns im Podcast Trauerwelle miteinander auch über das Thema Trauer und vor allem in deinem Bereich Trauer am Arbeitsplatz miteinander sprechen dürfen. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch riesig, Kathi. Schön, dass wir uns hier wiedersehen.
Jawohl. Wir kennen uns ja jetzt schon echt einige Jahre und haben uns letztes Mal live persönlich getroffen, 2018 oder war es 2019?
Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist viele, viele Jahre.
Bei der Messe Leben und Tod auf jeden Fall. Und wir haben uns auf Anhieb verstanden, waren miteinander Mittagessen und es war richtig erfrischend, um mit dir zu sprechen. Und ich finde einfach dein Thema sehr, sehr wichtig für viele Trauernde da draußen. Erzähl doch erstmal, wer bist du, was machst du beruflich und wo lebst du vielleicht, oder damit man sich ein bisschen auskennt.
Also ich lebe im Taunus in Königstein in Deutschland. Du bist ja ein bisschen weiter weg von mir. Ich verantworte in einem internationalen Konzern die psychosoziale Beratung. Angefangen hat das ganz klein mit Coaching und mit Trauerbegleitung. Dann kam die Traumafachberatung dazu. Also ich habe immer das drauf gebaut, von dem ich dachte, dass es gebraucht wird. Und mache das schon viele Jahre. Ich bin inzwischen 50 Jahre alt, habe zwei lebende Kinder an der Hand und ein Sternenkind. Das ist auch ein Herzensthema von mir. Aber Trauer am Arbeitsplatz hat sich tatsächlich so ein bisschen in mein Leben reingeschlichen, weil ich eben seit 25 Jahren in diesem Konzern bin. Ich hatte viele, viele Verluste in meinem Leben, zahlreiche. Bei mir ist der größte Teil der Familie schon verstorben. Das heißt, ich war immer im Kontext von Arbeit und trauerndes Sein unterwegs. Und das in ganz verschiedenen Situationen, habe das bei Kolleginnen und Kollegen auch erlebt und dachte irgendwann, das geht doch auch anders. Also man braucht schon ein bisschen, ein bisschen Wut vielleicht, ein bisschen guten Enthusiasmus, viel Optimismus, was zu bewegen. Ich bin nie die gewesen, die mit dem Schwert in der Gegend rumrennt und schimpft nur, sondern ich habe immer Fragen gestellt und das tue ich bis heute und versuche, ganz sanft die Dinge zu verändern, weil ich grundsätzlich glaube, dass Dinge besser funktionieren und Menschen sich eher bewegen, wenn wir ihnen nicht auf die Füße treten, sondern wenn wir sie an die Hand nehmen. Genau, und irgendwann kamen die Bücher dazu. Als wir uns damals getroffen haben, war ich ja auch noch gar nicht Autorin.
Ja, ich auch noch nicht.
Da würde ich noch, bei den Verlagsständen rumgelaufen, dachte, ja. Oh, toll, da schreiben Menschen Bücher über Trauer, ja. Haben die alle gekauft. Und? Und dass ich inzwischen das dritte Buch rausgebracht habe, damit habe ich tatsächlich niemals gerechnet. Und da haben auch viele Kolleginnen, viel Netzwerk, ne, in denen wir auch beide unterwegs sind, dazu beigetragen, da anzuschieben und Mut zu machen. Genau.
Das bedeutet aber, wenn du jetzt so lange schon in dem Konzern bist, dass du nicht von Anfang an in dieser Rolle im Konzern warst, oder? Wie bist du dazu gekommen? Also wie war da die Entwicklung? Du hast ja schon ein bisschen erwähnt, deine persönliche Geschichte auch mit drin. Erzähl mal.
Ja, also ich war Marketingmanagerin über ganz viele Jahre. Ich habe Mitte 20 dort angefangen, war in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und wie es in großen Firmen ist, wird ja auch viel transformiert. Und dadurch hatte ich viele verschiedene Projekte. Ich war viel im Projektmanagement, in der Projektleitung unterwegs. Und ich hatte in der Zeit einen Partner mit Krebs über 3 Jahre hinweg. Also ich habe auch erlebt, wie das ist, wenn man einen schwerkranken Partner hat. Was bedeutet das, auch wenn man zu jung ist und eigentlich überhaupt nicht damit umgehen kann? Ich habe tatsächlich mein erstes Kind verloren in der Zeit. Ich habe meine größte Trennung, dass meine Ehe kaputt ging in der Zeit, erlebt. Meine Eltern sind verstorben. Wir haben Suizid in der Familie. Also meine Tante ist verstorben. Und also wir hatten so ganz viel. Dann die Großeltern, alles, was man so kennt. Also die Bandbreite war wirklich groß an Sterben. Und irgendwie habe ich gelernt, das macht man mit sich aus. Also das war ganz spannend. Ich hatte auch das Gefühl, das gehört nicht so richtig an den Arbeitsplatz. Ich habe mich arbeitsunfähig schreiben lassen und ja, kam dann halt irgendwie wieder. Und dann sitzt man da halt im Zweifel mit verquollenen Augen, aber irgendwie regelt man das schon. Also es ging irgendwie immer. Und ich dachte so im Nachhinein, viele, viele Jahre später, andere Möglichkeiten wären ja vielleicht auch nett gewesen. Also als meine Eltern starben und gleichzeitig meine Ehe in die Brüche ging, das ging alles innerhalb von 6 Monaten, war ich überhaupt nicht mehr arbeitsfähig, konnte mit dem Auto nicht mal mehr in die Firma fahren. Und habe damals entschieden, ich lasse mich nicht arbeitsunfähig schreiben, sondern ich nehme ein Sabbatical. Das hört sich ja viel schicker an. Und habe all meinen Urlaub genommen. Bei uns gibt es, das nennt sich Bonus in Zeit, Überstunden und dann noch einen Monat unbezahlten Urlaub. Und das ergab zusammengerechnet 5 Monate. Und in den 5 Monaten habe ich mich wieder auf die Beine gestellt. Und das war wirklich ein ganz, ganz harter Prozess. Ich glaube, der härteste in meinem Leben. Und ich habe mich auch gefragt, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Und damals, am Ende dieser Zeit, habe ich eine Coaching-Ausbildung angefangen. Das war wirklich ein Schlüssel. Ich wollte eigentlich gar nicht Trauerbegleiterin werden. Aber wir kommen ja nachher auf meine liebe Christine Kempkes noch zu sprechen, mit der ich eine Fortbildung inzwischen gebe und die wirklich mein Seelenmensch geworden ist. Die hat mich damals animiert, die Traubegleiter-Fortbildung zu machen. Die haben wir dann gemeinsam gemacht. Und ja, so wurde das immer mehr. Und im Konzern war ich im Coaching-Pool. Wir haben praktisch Kolleginnen und Kollegen mit Coaching-Ausbildung, die ehrenamtlich Kolleginnen und Kollegen coachen, also intern. Und das war ein tolles Angebot. Es war damals noch ganz klein. Ich konnte darin ganz viel auch lernen. Es war eine wunderbare Zeit. Und wir haben immer, wenn wir neue Zertifikate hatten, Fortbildungen gemacht haben, haben wir das eingereicht, das wurde hinterlegt und ja, irgendwann habe ich eben auch reingegeben, dass ich jetzt Trauerbegleitung mache und dann kam so eins zum anderen. Ich glaube nicht mehr an Zufälle. Ich glaube, das war genau mein Weg und es wurden immer mehr Anfragen. Ich habe damals einen Preis gewonnen, das nennt sich Better Begins with You. Das zeichnet die Firma Mitarbeitende aus, die sich in besonderer Form engagieren und eigentlich geht es da eher um Projekte. Also wir sind Wirtschaftsbetrieb, ne, um tolle Teamprojekte oder so. Und ganz viele haben mich vorgeschlagen und ich habe das damals für Deutschland, Schweiz und Österreich gewonnen und dafür gab es auch ein Preisgeld. Damit habe ich dann die Traumafachfortbildung gemacht, weil ich immer gemerkt habe, nur Trauerbegleitung, das reicht vorne und hinten nicht, ich muss über Trauma mehr wissen, weil 50% der Trauernden, die ich da irgendwie sitzen hatte, da ging es irgendwie nicht weiter. Also manches ließ sich irgendwie nicht lösen und ja, diese Traumatherapieausbildung, das war wirklich der Schlüssel schlechthin. Und so wurde das immer mehr und immer mehr. Und irgendwann hat diese Firma tatsächlich nach einer großen Transformation, wo ich aus dem Marketing raus musste, heute sage ich raus durfte, hat die Geschäftsleitung diese Stelle für mich geschaffen. Und dass die so groß werden würde und so vielschichtig, damit hat tatsächlich keiner gerechnet. Und heute ist es eben nicht nur Traubegleitung, sondern es integriert sich in die psychosoziale Beratung. Das heißt, ich begleite und berate alle Teams, alle Kolleginnen im Kontext von Lebenskrisen. Und die sind vielfältig. Das geht von der Depression bis, mein Mann hat mich gestern verlassen, mein Kind hat Probleme, mein Partner hat Krebs, die Eltern sind pflegebedürftig, bis eben zu Todesfällen in der Familie, aber eben auch am Arbeitsplatz.
Krass, und die können sich dann direkt an die wenden oder werden dann vermitten oder verknüpft
Genau, es ist ein
und
ganz
du
niedrigschwelliger.
hilfst denen dann weiter.
Genau, die melden sich bei mir und dann, ich arbeite wie in der Praxis. Also jede Stunde kommt ein anderer. Dann habe ich immer noch eine Lücke für die Notfälle, die morgens so eintrudeln. Die versuche ich dann irgendwie noch mit unterzukriegen. Und zusätzlich haben wir einen sogenannten ERP-Service. Das sind also Hotlines, Hilfe-Hotlines, extern. Das haben eigentlich, ich glaube, fast alle großen Firmen. Ich kenne eigentlich kein großes Unternehmen, die das nicht hätten. Das sind psychologische Hotlines, da kann ich anrufen für alle Probleme. Ich bekomme da Rechtsberatung kostenlos, psychologische Beratung. Die suchen Ärzte, Therapieplätze, alles. Also das ist wirklich toll. Und das, ich glaube, Firmen können sich das gar nicht mehr leisten, heute das nicht zu haben.
Genau,
Also
da kommen wir ja später noch drauf
genau.
zu sprechen, wie wichtig es heint ist und ob sich da eben auch etwas verändert hat. Und wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich mir, ja, da hat sich auf jeden Fall in der Firma ganz viel verändert. Und ich finde es so richtig toll, dass die Firma überhaupt so bereit war, diese Schritte zu gehen, gell? Das ist ja nicht jeder. Manche blocken ab, kündigen vielleicht sogar, dann bist du raus und dann sind sie wieder wie vor 50 Jahren, fahren sie weiter so. Aber was macht das mit den Menschen, gell? Weil wir sind ja doch hoffentlich ein bisschen weiterentwickelt an manchen Stellen und ja, sind da dann vielleicht auch offener im Umgang mit Trauer geworden. Also richtig cool, dass du da auch nicht locker lassen hast und die dafür eingesetzt hast und die bereit ja, dazu bereit warst, einfach das auch anzugehen. Bist du
Ja.
da jetzt komplett allein dann für das verantwortlich oder hast du da schon irgendwie mehrere an der Hand, komplett allein noch?
Ja, genau. Also ich
Ah,
mache das
krass.
alleine, aber ich arbeite im Netzwerk. Also ich bin
Okay.
nicht angesiedelt im Talentbereich, also Personalabteilung, da gehöre ich nicht dazu, sondern ich habe eine Stelle, die angedockt ist an die Geschäftsleitung. Das nennt sich bei uns Executive Management, sodass ich ganz frei bin. Also
Okay.
ich habe diesen ganzen, ja, wie soll ich denn sagen, also so viele Sachen, die man hat, wenn man irgendwo in einem großen Team integriert ist, auch an administrativen Tätigkeiten, die fallen bei mir ein Stück weit raus. Also ich bin ganz unabhängig und frei. Das macht es für Mitarbeitende, glaube ich, auch so leicht, sich zu melden. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Grund ist. Bei mir ist Schweigepflicht. Also ich spreche mit niemandem darüber. Das wird im System nirgendwo dokumentiert oder so. Das halte ich für ganz wichtig, dass Menschen wissen, wenn sie sich bei mir melden, dann sieht man maximal im Outlook am Namen, mit dem sie sich treffen, dass ich das bin. Aber ansonsten ist es ganz frei und wir haben Pflegeguides im Unternehmen. Also wir haben Anlaufstellen, die für das Thema Gesundheitsprävention, betriebliches Gesundheitsmanagement zuständig sind. Wir haben einen Coaching-Pool, das leitet jemand. Also ich habe lauter Anlaufstellen mit Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon vernetzt bin. Und wenn mir auffällt, dass ein Thema größer wird, dann kann ich das da hinspielen und sagen, ihr müsst dazu mehr machen. Wir brauchen dazu mehr Vorträge oder wir brauchen in der Daily News mal einen Artikel dazu oder ähnliches. Und ansonsten ist es eben so, wenn bei mir die Kapazitäten erschöpft sind, dann kann ich halt an diese ERP-Services einfach abgeben. Und auch immer dann, wenn ich das Gefühl habe, die gehören nicht zu mir, sondern die brauchen einen langfristigen Therapieplatz oder die müssen in eine psychiatrische Klinik oder so, dann nutze ich eben diesen Service und vermittle die weiter. Auch beim Thema Pflegeberatung kann ich weitergeben an die Pflegeguides oder ich gebe es eben an einen wiederum anderen ERP-Service und die beraten dann stundenlang, so lange, bis der Fall abgeschlossen ist zum Thema Pflege.
Krass, ja, das seid ihr echt richtig gut aufgestellt.
Ja.
Wahnsinn,
Das
ja.
ist wirklich toll und wir hatten schon, ich glaube, wir hatten gefühlt schon immer so eine Anlaufstelle extern. Ich merke aber, es braucht interne Anlaufstelle. Die externen können das nicht ersetzen, weil die Sprache, die man spricht, ist eine andere. Ich kenne diesen Laden in- und auswendig. Ich weiß sofort, wo ich anrufen muss. Ich weiß, wie die arbeiten. Ich kenne die Strukturen. Ich weiß, in welcher Abteilung was wie stattfindet. Es ist viel, viel leichter, eine Kollegin anzusprechen, die man vielleicht auch schon in einem anderen Kontext kennt, als wenn man da jetzt nach extern gehen muss.
Ja, absolut.
Also, und es ist so niedrigschwellig. Die können mir über den Teams-Chat einfach kurz
Ja.
schreiben. Hallo Petra, mir geht es heute ganz schlecht. Kann ich mich mal kurz melden? Dann
Voll.
manchmal ehrlich gesagt zeitlich schwierig, weil es echt voll ist inzwischen, aber mal zurückschreiben und vielleicht auch daran einfach nur mit zwei Sätzen erinnern, was haben wir denn im letzten Termin besprochen, hilft manchmal, die wieder auf den Weg zurückzubringen. Also manchmal braucht das gar nicht so viel. Genau.
Krass. Ja, ich bin ganz begeistert, wenn ich dir zuhöre. Wahnsinn, dass es sowas gibt. Hey. Das habe ich einfach eben in all den Firmen, wo ich bisher gearbeitet habe, hat es sowas absolut nicht gegeben. Also da ist überhaupt nicht über sowas geredet worden. Und ja, da kommen wir ja auch schon zum Thema nochmal näher dran, Trauer am Arbeitsplatz. Es gibt so viele verschiedene Aspekte darin. Meine Erfahrung eben, wo Larissa gestorben ist zum Beispiel, habe ich ja gar nicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Die war im Krankenstand schon und dadurch, dass sie ja diesen Kreuzbandriss gehabt haben. Und danach habe ich ja wieder angefangen, also als Studentin so Nebenjobs halt zu machen. Gell? Aber auch da, ich war komplett überfordert und natürlich auch die Chefitäten waren komplett überfordert. Manche haben es gewusst, manche nicht. Ich war immer unsicher, muss ich das sagen? Darf ich das sagen? Kann ich das sagen? Wie gehe ich damit um? Das waren alles so Fragen, die mich halt beschäftigt haben. Und dann natürlich auch so 8 Stunden arbeiten war manchmal gar nicht möglich. Also ich habe einfach dazwischen entweder einen Heulkrampf gekriegt oder die Tränen sind gekommen und ich war aber meistens im Gastgewerbe oder in einer Eisdiele etc. Da musst du die ganze Zeit mit Kunden Kontakt sein und kannst nicht einfach drauf losheulen, so ungefähr. Das war richtig, richtig schwierig und anstrengend, körperlich natürlich auch brutal. Also man schlaft ja auch nicht gut zu dem Zeitpunkt und dann immer wieder funktionieren müssen, das alles unterdrücken, war einfach anstrengend. Wie war so deine persönliche Erfahrung erstmal, also wo eben deine persönliche Trauer da war, du hast ja gesagt, für 5 Monate Auszeit, aber es ist ja dann einfach puff, weg, du kommst zurück und alles ist gut so ungefähr. Wie war das für die dann da im Konzern zum Arbeiten? Hat es da gleich auch Möglichkeiten gegeben für die?
Also ich hatte tatsächlich nicht so viel Kundenkontakt. Wir hatten schon auch mal Veranstaltungen oder so, aber wir hatten damals, gab es ja noch kein Homeoffice. Also, wenn ich so daran zurückdenke, wie schön das jetzt auch heute ist, wo man toll von zu Hause arbeiten kann und wie sehr ich das nutze für Betroffene, das gab es ja damals überhaupt nicht. Also entweder man war krankgeschrieben und eigentlich ist man ja nicht krank, deswegen nehm ich gerne den Begriff arbeitsunfähig. Es ist schon so gewesen, dass ich eigentlich da ganz gut funktioniert habe über den Tag, weil das auch der Ort war, wo noch alles normal gewesen ist. Also ich glaube, das hat schon auch eine Rolle gespielt, dass dort Normalität ist. Und ich glaube, den großen Schmerz, den habe ich eher erlebt in den Randzeiten. Und wenn ich Menschen begleite, die genau das beschreiben, was du jetzt beschreibst, also erstmal sehe ich zu, dass wir die erstmal von der Arbeit rausziehen. Und es gibt ja wirklich welche, die ganz schnell zurückkommen. Manche ist das auch hilfreich, aber nicht mit 100%. Also wir wissen heute, dass wenn die Mitarbeitenden zu lange raus sind von der Arbeit, weil das übrigens auch ein ganz bequemer Rat häufig ist, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Das ist eigentlich gut gemeint, aber nicht immer gut gemeint, denn wir wissen, dass die Menschen dann häufig völlig ihre Tagesstruktur verlieren. Ich bin ein Riesenfan von 6 Wochen arbeitsunfähig schreiben. In dem Moment, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber nach 6 Wochen haben wir in Deutschland Anspruch auf Wiedereingliederung und das ist mein absolutes Lieblingstool in der Firma, denn dann reduzieren wir die Arbeitszeit richtig weit runter und ich begleite die engmaschig. Das heißt, ich spreche mit denen jede Woche und neben dem, dass die weniger arbeiten, übe ich mit denen auch, wie sorge ich gut für mich über den Tag? Also, was brauche ich? Und das kann in Woche 1 nämlich ganz anders sein wie in Woche 5. Das heißt, wir schauen genau hin, wie ist die Arbeitsbelastung. Und meistens muss man ja ehrlicherweise auch sagen, haben die ja schon vorher nicht gut für sich gesorgt. Also Menschen, die in echte Krisensituationen kommen, da ist das wie so ein Brennglas auf das, was vorher schon da war. Das heißt, wenn der Job vorher schon keinen Spaß gemacht hat, dann komme ich natürlich nicht so gern wieder zurück, weil ich vielleicht auch kein schönes soziales Umfeld vorfinde. Wenn ich den Chef schon vorher blöd fand, dann finde ich ihn danach noch blöder. Dann ist er auch im Zweifel an allem schuld. Da kann der machen, was er will. Also das heißt, es geht darum, Gleichzeitigkeit zu leben. Wir schaffen wieder Arbeitsbedingungen, in denen Menschen gut arbeiten können, aber eben sehr reduziert. Wir installieren Trauerrituale, sodass die Trauer einen Platz bekommt, zum Beispiel morgens und abends, ganz bewusst mit festen Ritualen und festen Zeiten. Bei Männern ist übrigens sehr beliebt, mit den Verstorbenen sich zu unterhalten, während der Kaffee durch die Maschine läuft, weil die sind nicht so die Fraktion, Kerze anzünden. Und dann sage ich immer, okay, gibt es irgendeine Situation direkt am Morgen, wo du einfach mal rumstehst und dich gut verbinden kannst, Raum hast für deine Trauer? Das kommt tatsächlich ganz häufig, naja, wenn ich auf die Kaffeemaschine drücke oder auf meinen Kaffee warte, dann sage ich immer super. Und in der Zeit nicht ans Handy, sondern wirklich sich verbinden, einfach mal da stehen, vielleicht die Tränen laufen lassen. Dann hat das System irgendwie gelernt, ah, okay, es gibt Platz für die Trauer. Und dann kann ich nämlich danach auch arbeiten. Und 4 Stunden zu arbeiten bedeutet nicht 4 Stunden am Stück, das irgendwie durchzureißen, sondern 1 Stunde arbeiten, Viertelstunde Pause. 1 Stunde arbeiten, Viertelstunde Pause. Solche Sachen üben wir dann. Oder wir dehnen die Mittagspausen extrem auf. Also wir sorgen immer für individuelle Lösungen. Also wenn ich manchmal höre, ne, dann machen wir eine Checkliste und für alle das Gleiche in den Firmen. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also meine Praxis spricht da sehr andere Worte, sondern es geht darum, individuelle Lösungen zu finden. Und dafür muss man sich an einen Tisch setzen.
Also
Und
das bedeutet, du musst ja dann mit der trauernden Person und eben
und den Vorgesetzten.
ja genau,
Ja,
Vorgesetzten
im
reden.
besten Fall haben wir ein Dreiergespräch. Manchmal ist es aber auch so, dass Betroffene das sehr gut selbst können. Also wenn man denen sagt, was ist alles möglich, was sind Ideen und wir überlegen, was könnte jetzt gut passen, dann gehen die damit zu ihren Vorgesetzten. Wenn sich Vorgesetzte melden, sage ich immer, fragt die Menschen, bevor sie wieder zurückkommen aus dem Krankenstand oder aus der Arbeitsunfähigkeit, was sie brauchen. Wie sind denn jetzt die Rahmenbedingungen? Also wenn da der Kollege kommt, dessen Frau gestorben ist und zu Hause sitzen 3 kleine Kinder und die Frau hat überwiegend die Kinderbetreuung gemacht, ja, dann haben wir mehr als eine Baustelle. Dann geht es ja nicht nur um Trauer, es geht um Arbeitszeiten, um Kinderbetreuung, um Strukturen, um vieles, vieles mehr. Das heißt, wir müssen immer das gesamte System betrachten und auch das System, in dem die Mitarbeitenden tätig sind. Denn wenn derjenige jetzt eine Kollegin hat, dann kann man dem Mann nicht sagen, ach du, komm halt, wie es dir passt, weil die Arme, die da sitzt, nämlich dann plötzlich für 2 arbeitet. Das heißt, es geht nie nur um die Trauernden, es geht immer ums ganze System. Wir müssen Kunden im Blick haben, es ist am Ende ein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen schauen, wie geht das weiter. Wer kann was übernehmen, was kann nicht übernommen werden und wo können wir mitgehen und wo können wir aber auch nicht mitgehen. Und das ist so der unbequeme Teil, wo es dann häufig heißt, die Firma hat kein Verständnis. Nein, diese Firma ist halt leider auch ein Wirtschaftsbetrieb. Und wir müssen immer gucken, dass es für alle Beteiligten machbar ist und möglich ist. Und dafür stellen wir alle Hilfen wie so ein Geländer zur Verfügung. Und ich sage auch immer, Vorgesetzte müssen das auch nicht können. Das sind weder Psychotherapeuten noch Trauerbegleiter. Aber mir ist wichtig, dass sie sich Unterstützung holen und sagen, du, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt am besten damit umgehen. Hilf mir doch mal. Das sind mir eigentlich so die Liebsten.
Was mich noch interessiert, wenn du jetzt sagst, da diese 6 Wochen, das ist bei uns ähnlich, ich glaube 6 bis 8 Wochen ist das so. Und dann fange ich an, zum Beispiel mit diesen 4 Stunden am Tag. Wie schaut es finanziell natürlich aus an der Stelle? Ich kriege ja dann deutlich weniger, oder? Ich kriege ja nicht weiter gleich bezahlt oder so.
Genau. Also man ist im Krankengeld. Nach 6 Wochen ist man bei uns im Krankengeld. Und manche haben tatsächlich eine Krankengeldversicherung oder so heißt das. Das stockt das auf. Es gibt Firmen, die in Ausnahmesituationen für Menschen, wo es finanziell echt klemmt, wo die das dann trotzdem aufstocken, wieder auf die 100%. Denn die Firma zahlt in der Zeit ja nicht das Gehalt, sondern die Krankenkasse. Das heißt, für Firmen ist das eigentlich ganz schön. Also ich sage immer, wenn die sich beschweren über Wiedereingliederung, sage ich, hey, es kostet euch jetzt nicht so viel. Also Krankenkasse bezahlt das Gehalt in dem Moment. Deswegen finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Und manche stocken eben auf. Man versucht da individuelle Lösungen zu finden. Ich habe schon Firmen erlebt, die schreiben die Stunden gar nicht auf. Also da ist Wiedereingliederung praktisch keine Wiedereingliederung über die Krankenkasse, sondern die Leute laufen ganz normal mit vollem Gehalt und arbeiten einfach weniger. Also ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Firmen agieren können. Das steht denen frei. Und ich glaube, wir müssen auch weg von diesem, was sind denn die gesetzlichen Grundlagen oder weiß ich nicht, was sind denn die Zahlen, sondern hingucken, was können wir leisten? Und zwar ich sage, an Manpower, also an Betreuung. Das muss man halt auch können, ne? Man kann das nicht immer erwarten, dass alle Kolleginnen und Kollegen das können. Und das nächste ist aber auch, was können wir uns finanziell leisten? Also ein kleiner Betrieb wird vielleicht ein Handwerksbetrieb mit 4 Leuten, wird vielleicht nicht immer sagen können, mach wie du denkst. Das ist dann vielleicht echt schwierig, sondern dann braucht es schon immer wieder das Gespräch. Was ist gerade möglich und was ist nicht möglich? Worauf können wir uns verlassen und worauf können wir uns nicht verlassen, weil du das gar nicht steuern kannst? Also man muss miteinander sprechen. Ich liebe den Satz, den Sprechenden kann geholfen werden. Und das gilt in beide Richtungen. Also wenn Trauernde manchmal sagen, ne, die haben mich ja nicht gefragt, dann sage ich, hast du mal gesagt, was du willst? Ja, nö, das müssen die doch wissen. Nein, müssen die nicht, weil es sehr unterschiedlich ist, was Trauernde brauchen. Und wir haben Trauergruppen in der Firma auch. Und da merke ich das am deutlichsten. Denn wenn da jemand erzählt, na, ich habe mit meinem Chef, mit meiner Chefin, meinem Team das und das besprochen, dann sagt vielleicht Kollegin B, echt, das hätte ich ja nie gemacht. Und dadurch wird so offensichtlich, dass die Bedürfnisse ganz unterschiedlich sind. Deswegen, wir wissen nicht, was Trauernde brauchen, bis wir sie gefragt haben. Und wenn die merken, es fragt mich keiner, weil die Hemmungen zu groß sind, dann muss ich vielleicht auch selbst mal eine E-Mail schreiben ans Team und sagen, keine Ahnung, mein Vater ist verstorben vorletzte Woche. Ich bin im Moment noch arbeitsunfähig geschrieben. Ich komme nächste Woche zurück. Ich hätte gerne, dass ihr so und so mit mir umgeht. Das mache ich auch ganz häufig mit den Paaren, deren Kinder versterben, weil das tote Kind ist noch das absolute Tabu in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig zu kommunizieren, wie möchte ich, dass ihr mit mir umgeht, was kann ich leisten und was nicht. Und das erarbeite ich mit denen dann.
Und vom Zeitraum her, wie kann man sich das vorstellen? Sagen wir mal durchschnittlich, es gibt ja nie einen fixen Zeitpunkt, wo ich sage, 6 Wochen so und 8 Wochen bin ich dann fix und fertig und jetzt arbeite ich wieder Vollzeit. Aber gibt es so von deiner Erfahrung her so einen durchschnittlichen Zeitrahmen, wo du sagst, dann haben es viele wieder ja, irgendwie so in eine normale oder wieder Vorarbeitszeit geschafft?
Also das ist total unterschiedlich. Manche kommen nach 2 Wochen wieder
Ah ja.
und die funktionieren. Und zwar so richtig gut, weil das System die am Laufen hält irgendwie, ne? Dieses noch nicht wahrhaben wollen. Viele sind noch in totaler Schockstarre. Die funktionieren. Und dann kommt der Einbruch meistens so nach 3 Monaten. Ich habe mal vor 2 Jahren in einem Interview habe ich gesagt, das ist wirklich interessant. Die meisten kommen so nach 3 Monaten. Damals war das wirklich extrem. Es hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil mich alle kennen und sie sich schneller melden. Aber es war wirklich so nach 3, 4 Monaten kamen die und sagten, ich glaube, mit mir stimmt was nicht. Ich fange ständig an zu heulen. Und ich habe immer gesagt, Herzlichen Glückwunsch. Jetzt beginnt der Trauerprozess.
Ja, jetzt bin ich offen für all diese
Dann waren
oder
die immer
empfänglich.
ganz irritiert und haben gesagt, großartig, und jetzt fangen wir zwei an, damit zu arbeiten. Dann kamen die ins Fühlen, dann haben die verstanden, der Mensch kommt ja echt nicht wieder. Welche Konsequenzen hat das für meinen Alltag? Und dann wurde das mit dem Arbeiten tatsächlich häufig schwieriger. Aber also es ist nicht so, dass alle 6 Wochen raus sind und dann in die Wiedereingliederung gehen. Die habe ich eher bei psychischen Erkrankungen als bei Trauer. Aber es ist tatsächlich einfach häufig so, dass die 2, 3 Wochen raus sind. Und dann kommen die wieder und dann sind die halt engmaschig an mich angedockt. Also ich erlebe schon, dass für viele das Arbeiten wirklich die Rettung ist.
Ja, es gibt ja auch
Auch.
viel Stabilität, Struktur, wie du sagst, gell? Gewohnte Umgebung, wo nur alles ist, wie es war, gell?
Und das
Das kann
Familie.
schon, ja.
Wir unterschätzen, wie eng Mitarbeitende häufig miteinander sind. Ich verbringe ja häufig mit meinen Kollegen viel mehr Zeit als mit dem eigenen Partner.
Ja.
Und viele sind ganz eng verbunden, da sind Freundschaften entstanden und das unterschätzen Firmen ja auch ganz häufig, wie eng die Leute sind, wenn Mitarbeitende versterben, was das bedeutet. Da stirbt nämlich nicht einfach eine Kollegin, sondern da stirbt vielleicht die beste Freundin. Das heißt, so ein Arbeitsplatz kann total hilfreich sein, wenn wir ihn anpassen. Das heißt zum Beispiel kein Kundenkontakt, erlauben, dass die Menschen im Homeoffice sind. Es geht natürlich in manchen Berufen nicht. Die Krankenschwester kann nicht im Homeoffice arbeiten, da brauche ich andere Möglichkeiten. Und ich würde auch keinen Chirurgen haben wollen, dessen Frau vorgestern gestorben ist und ich liege auf dem OP-Tisch. Also man muss schon immer gucken, in welchen Berufsgruppen ist was möglich. Aber ich glaube, dass das möglich ist. Bisschen um die Ecke denken und überlegen, okay, woran haben wir vielleicht noch nicht gedacht? Welchen Raum können wir schaffen? Und dann ist es immer ein Ausprobieren. Also ich sage immer, das, was wir heute entscheiden, ist nicht statisch. Wir entscheiden das für diese Woche. Wir machen jetzt hier den Feld- und Wiesenversuch und nächste Woche setzen wir uns wieder zusammen und gucken, hat das funktioniert oder nicht. Und dann entscheiden wir wieder neu. Und so hangeln wir uns über die Wochen hinweg. Und manche, ja, die trauern. Ich will nicht sagen, denen geht es gut in den ersten Monaten, aber ich merke schon, dass es eher über das erste Trauerjahr hinweg Phasen gibt, die ganz gut gehen. Das heißt nicht, dass die nicht trauern und traurig sind, ne? Aber wo man das Gefühl hat, die stehen noch einigermaßen auf 2 Beinen.
Ja.
Dann melden die sich plötzlich und sagen, letzte Woche ging echt überhaupt nichts mehr. So, und so geht das eben in Wellen. Und das hat unsere Gesellschaft ja häufig überhaupt nicht mehr im Blick, ne? Man denkt so, ach, das ist jetzt schon 6 Monate her. Passt ja schon, die ist ja jeden Morgen hier anwesend. Aber wie es hinter der Stirn aussieht, weiß eben keiner. Und ich glaube, wir unterschätzen, wenn wir auf der Straße entlang laufen und Menschen kommen uns entgegen, dann können wir davon ausgehen, dass hinter dieser Fassade ganz viel Leben ist. Und das unterschätzen wir ganz häufig.
Und genau deswegen, also oh, die Frage mit diesem Wiedereingliederung und wie lange dauert das oft? Also da kann man ja auch keinen Zeitpunkt eben nennen und sagen,
Gar
okay,
nicht.
Wochen durchschnittlich oder so, sondern eben, das ist komplett individuell. Und es kann ja auch immer wieder, denke ich jetzt mal, dazwischen Einbrüche geben, weil wir wissen alle, wenn Urverlust kommt, es kommen oft auch Sekundärverluste, sei es
Genau.
Gesundheit oder andere Freundschaften etc. Etwas bricht wieder zusammen. Und dann kommt ja wieder so eine Welle, wo ich vielleicht weniger arbeiten kann in dem Moment, gell?
Also ich würde nicht sagen, dass es eine Regel gibt. Also gerade bei den Wiedereingliederungen oder so kann ich nicht sagen, das ist genau der Durchschnitt und da passiert. Es gibt welche, die nach 2 Wochen auf die 8 Stunden direkt wieder hochgehen und es gibt welche, die das erst nach 4 Monaten können. Ich habe auch schon Kolleginnen erlebt und einen Kollegen im Moment tatsächlich auch, der. Da geht es nicht um Trauer. Also es ging ursprünglich um Trauer und da kam noch was anderes dazu. Das ist das, was du sagst mit den Sekundärverlusten. Also manchmal hat halt Trauer noch ganz viel anderes mit im Gepäck. Und dann gibt es wirklich manchmal welche, die sagen, ich reduziere meinen Arbeitsvertrag stundenmäßig. Das heißt, sie arbeiten für die nächsten Jahre gar nicht mehr Vollzeit, weil sie feststellen, mir geht es ja ganz gut mit weniger Stunden. Also Wiedereingliederung, denke ich mir manchmal so, ist für manche Firmen auch echt gefährlich, weil. Es gibt wirklich immer wieder, ist jetzt nicht die Masse, aber es gibt tatsächlich Einzelne, die für sich feststellen, 80% ist auch genug gearbeitet. Und wenn die ganz ordentlich verdienen, dann reicht denen auch 80%. Die verzichten dann lieber auf Gehalt als auf Lebenszeit. Also der Verlust verändert ja auch unsere Haltung dem Leben gegenüber. Es gibt manchmal Menschen, die kündigen dann auch, die sagen, ich kann so nicht weitermachen, mir läuft die Zeit davon, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch lebe. Also Trauer verändert ganz häufig den Blick auf die Arbeit ganz massiv. Man guckt genauer hin, will ich in diesen Teams weiterarbeiten, möchte ich in dieser Firma weiterarbeiten mit diesen Kunden. Ich habe gerade einen Klienten, der hat beschlossen, dass er zu einem bestimmten Kunden nicht mehr geht.
Ah ja.
Das ist auch eine Erkenntnis, ne? Ich arbeite gerne, ich schaffe das, ich mache das, aber ich merke, da kann ich nicht sitzen, das ist so toxisch für mich. Da bin ich danach fix und alle. Auch das ist eine Entscheidung. Und dann braucht es Vorgesetzte, die sagen, okay, deine psychische Gesundheit ist uns wichtiger. In dem Moment, dann schicken wir da jemand anderen hin. Und das meine ich mit individuelle Lösungen finden. Also one fits all funktioniert da nicht, sondern man muss sich hinsetzen. Und das meine ich mit, man kann nicht einfach sagen, ein Unternehmen muss jetzt Trauerbegleitung anbieten, sondern das hat viel mit Erfahrung zu tun. Ich muss das Unternehmen kennen, ich muss Arbeitsstrukturen kennen. Kommen da ja nachher nochmal auch drauf, warum Christine und ich diese Fortbildung anbieten, weil wir eben tatsächlich sehen, wie vielfältig es in der Realität ist und dass es um viel mehr geht als um Trauer. Weil die
Bevor wir
Betroffenen.
aber dahin kommen, noch, würde ich gerne noch mit dir sprechen über diese Thematik. Du hast ja kurz erwähnt, wenn jetzt eben natürlich ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin stirbt, dann passiert ja da auch bei den Kollegen ganz viel oder beim Chef. Wie du gerade gesagt hast, man hat Freundschaften aufgebaut, man verbringt so viel Zeit miteinander. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, Rituale zu schaffen, die beim Abschied helfen können? Oder was macht man mit dem Arbeitsplatz, der plötzlich leer ist, etc.? Was kann da helfen?
Also das erste ist mal schnell zu reagieren, weil der Flurfunk das Schnellste ist, was man sich so vorstellen kann. Also in dem Moment, wo die Information reinkommt, ja in der Regel von der Familie, außer der Mitarbeitende ist am Arbeitsplatz verstorben, dann haben wir wieder eine andere Situation. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was da auch wichtig ist zu beachten. Aber wenn die Familie sich meldet und sagt, wer Kollege oder Kollegin XY ist gestern verstorben bei einem Unfall oder was auch immer, dann geht es darum, das Team möglichst schnell zu informieren und auch den Kunden im Zweifel zu informieren, den man hat. Das muss man immer ein bisschen gucken. Aber ich mache die Erfahrung, wenn die tagelang warten und Mitarbeitende tauschen sich dann irgendwie aus, dann kommen da manchmal ganz komische Geschichten bei raus. Das würde ich immer empfehlen zu vermeiden. Ich werde häufig gefragt, darf ich das online machen? Ja, natürlich darf ich das online machen. Wenn ich in Teams arbeite, wie das bei uns häufig der Fall ist, die an mehreren Standorten oder sogar über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten, dann kann ich ja kein Meeting organisieren am Nachmittag. Das heißt, natürlich darf ich den Kommunikationsweg nehmen, den eh alle kennen. Also es ist nicht pietätlos, wie da manche sagen, sondern es ist einfach der Weg, den wir immer alle nutzen. Ich kenne auch Teams, die haben eine WhatsApp-Gruppe. So, natürlich können die das nutzen. Ich finde das nicht den schönsten Weg. Also ich würde immer E-Mail wählen, aber das habe ich auch schon erlebt und das fand keiner komisch, weil die alle Anfang 20 waren. Also das ist halt deren Kommunikationskanal gewesen. Wichtig ist, dass man einen Treffpunkt findet, wo man sich zusammenfindet, online oder vor Ort, wo man Austausch findet, wo man Gemeinschaft findet, wo man fühlt, den anderen geht es irgendwie wie mir. Und gleichzeitig toleriert, dass es Menschen gibt, die da nicht hingehen, die auch nicht damit in Resonanz gehen. Also wir haben auch immer wieder Menschen, die sagen, ich bin jetzt mal ehrlich, ich fand die total doof, muss ich da jetzt hin? Nein, musst du natürlich nicht. Und darüber spricht man ja auch nicht so gerne.
Ja, voll.
Wie ist das eigentlich? Oder wenn jemand sagt, ich hatte vor 2 Wochen selbst einen Todesfall, ich packe das einfach nicht. Ja, völlig in Ordnung. Also wir wissen ja nie, auf welchen Boden das fällt, diese Todesnachricht. Dann gibt es natürlich in fast allen Firmen das klassische Protokoll, das dann abläuft. Also von der E-Mail, wer übernimmt die E-Mails, wer übernimmt das Telefon, was passiert mit Material und so weiter. Wer schreibt die Rede, wird eine Anzeige gemacht, ja oder nein, wird ein Kranz bestellt und so weiter. Also es gibt da ganze Checklisten, die da abgearbeitet werden. Die haben Personalabteilungen in der Regel immer und dann finde ich, gehört aber der menschliche Teil dazu. Das heißt, wenn wir die Todesnachricht per E-Mail rumschicken, dann steht immer unten drin, wir möchten euch gerne darüber informieren, dass es Petra Sutor gibt, die hier Krisen- und Trauerbegleitung für euch anbietet. Zögert bitte nicht, euch mit ihr in Verbindung zu setzen. Sowas zum Beispiel. Wir schreiben immer rein, wann wir die Abschiedsfeier oder Lebensfeier machen und in welchem Kontext. Das heißt, wir treffen sofort ganz schnell Entscheidungen. Und viele Vorgesetzte sind natürlich überfordert und das finde ich auch legitim, ne? Die werden ja häufig so kritisiert. Die müssen das doch können. Nein, das müssen sie nicht. Das sind nämlich auch nur Menschen mit einer eigenen Geschichte. Und vielleicht haben sie es mal in der Schulung gehört. Aber dann kommt 15 Jahre später der Praxisfall und man ist selbst furchtbar betroffen. Ich finde wichtig, dass Menschen wissen, wo bekomme ich Hilfe her, wenn ich selber nicht kann. Darum geht es eigentlich. Und dann melden die sich und sagen, Petra, das und das ist passiert. Dann unterstütze ich bei der E-Mail. Also wir haben keine Vorlagen, ganz wichtig. Bitte habt keine Vorlagen. Das ist furchtbar, wenn in einer Firma alle 2 Wochen immer die gleiche E-Mail rumgeht, nur der Name ausgetauscht wird. Das ist wie
Ja,
bei
das ist echt.
manchmal, wo nur der Name ausgetauscht wird und man sich fragt, was hat denn da stattgefunden? Und dann gehen wir praktisch direkt auf das Team ein und bieten Angebote an, einmal für Gemeinschaft, für Treffen. Ich kann auch reinschreiben, wann die Beerdigung ist, wenn ich das schon weiß. Manchmal bekommen wir die Informationen auch zeitverzögert. Dann muss ich immer die Familie fragen, ob es überhaupt erwünscht ist, dass da Kolleginnen und Kollegen hingehen. Manche wollen das nämlich gar nicht. Also wir versuchen, eine Person zu haben, die mit der Familie in Verbindung ist. Und wenn das nicht geht, dann machen wir trotzdem unsere eigene Veranstaltung, weil es wichtig ist, dass wir Wertschätzung zeigen. Es wird ja sehr genau beobachtet, wie wird denn eigentlich damit umgegangen, weil sich die Frage ja stellt, was ist denn, wenn mir morgen was passiert?
Ja, voll.
Wie die denn dann reagieren? Das heißt, das hat auch viel mit Haltung zu tun. Das sind wir dann auch beim Thema Trauerkultur, ist immer Unternehmenskultur. Und wie es in der Firma zugeht, ist auch immer ein Abbild der Gesellschaft. Das heißt, es ist total wichtig, dass wir ein gutes Vorbild sind dafür, was alles möglich ist. Und gerade die jungen Kolleginnen und Kollegen, die berichten ganz häufig nach diesen Lebens- oder Abschiedsfeiern. Ich habe da total viel mitgenommen. Wenn mal bei mir jemand stirbt in der Familie, weiß ich genau, dass man viel mehr darf, als ich immer dachte. Also wir versuchen, individuelle Räume auch da wieder zu schaffen und zu schauen, was brauchen die jetzt gerade? Und dann ist es vielleicht nicht das schwarze Kondolenzbuch, sondern wir haben jetzt gerade einen Todesfall gehabt, da war letzten Freitag die Abschiedsfeier, die haben eine kleine Kiste gemacht und jeder durfte seine Anekdote auf eine Karteikarte schreiben oder auf eine Karte, und die wurde in die Kiste gelegt. Und ich habe noch gesagt, ach, das ist ja schön, dann kann man diese Erinnerung an die Angehörigen geben. Und dann sagte die Kollegin, ja, das haben wir uns auch überlegt, aber wir haben beschlossen, dass der Kollege Teil unserer Mitte bleiben soll. Das heißt, er bekommt seinen festen Platz in der Abteilung. Und auch wenn neue Kolleginnen und Kollegen dazukommen, wird seine Kiste mit den Erinnerungen an ihn immer in unserer Abteilung stehen. Es war total
Das ist
berührend.
ja
Das heißt,
voll.
wirklich ermutigen. Habt ihr Ideen? Was ist euch wichtig? Woran erinnert ihr euch? Also Trauerbegleitung finde ich im Konzern, aber auch draußen, aber ich kann jetzt erstmal vor allen Dingen nur für einen Konzern sprechen oder im Unternehmen, bedeutet immer ein gutes Gefühl zu produzieren. Es geht nicht darum, wer am traurigsten ist und ob es schwarz ist und alle das Richtige anhaben, sondern es geht wirklich darum, mit ganz viel Optimismus und mit, woran erinnern wir uns? Wir feiern ja nicht, dass jemand gestorben ist, wir feiern sein Leben und die Spuren, die der Mensch hinterlassen hat. Und das ist die Haltung, mit der wir in die Kommunikation gehen, aber mit der wir dann eben auch Lebensfeiern gestalten und auch, wie wir mit dem Arbeitsplatz umgehen. Du hattest das gerade angesprochen, ne? Wie geht man auch mit dem Arbeitsplatz um? Die Lebens- und Abschiedsfeier ist so ein Trittstein. Das heißt, wenn das stattgefunden hat, kann ich auch viel eher einen Arbeitsplatz räumen. Denn ansonsten bin ich die ganze Zeit in so einem Schwebezustand. Jeder fragt sich, geht das jetzt schon oder nicht? Ist es, oh, darf man das? Die einen sagen, ich kann aber so nicht arbeiten, wenn da noch alles steht. Ich kann mich nicht konzentrieren, das kann ich nicht tragen. Die nächsten sagen, das können wir nicht wegräumen, das muss für immer hier stehen bleiben. Und wenn ich diese Feier gemacht habe, dann kann ich sagen, wir machen die Feier und danach packen wir alles zusammen und übergeben das zum Beispiel den Angehörigen oder geben das an einen anderen Ort oder was auch immer. Aber ich glaube, es ist total wichtig, klarzumachen, wann findet was statt, damit es nicht ausgehandelt werden muss in den Teams, weil die Befindlichkeiten einfach häufig so unterschiedlich sind. Da braucht es jemanden, der zwischenmoderiert. Wenn jetzt das ganze Team sagt, wir wollen das aber die nächsten 3 Monate stehen haben, ne, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber in der Regel ist es wirklich so, dass eigentlich immer mindestens eine Person ist, die sagt, ich kann hier so nicht arbeiten.
Und noch schlimmer, wenn einfach so ein Schweigen einfach stattfindet, praktisch du kriegst diese Mail und dann, das hat Urne eben mal erzählt und dann ist einfach dieser Büroplatz, man hat einfach alles weg da. Also niemand hat irgendwie kommuniziert, sondern da ist jemand gekommen, hat alles abgeräumt und weg war's. Und die Frau hat gesagt, da sitzt du 20 Jahre neben einer Person und das ist eine Freundin schon gewesen und so weiter natürlich und davor mal, niemand sagt was, gell? Das ist schon hart, gell?
Ja,
Muss
genau.
was nicht sein.
Ja, und das gibt es tatsächlich. Also ich habe darauf verzichtet, in dem Buch zu viele Beispiele abzubilden, aber ich habe natürlich für jedes Kapitel, wie geht's richtig, habe ich natürlich auch ein Beispiel gebracht, wie geht's nicht. Und das ist genau ein Beispiel, wo ein Praktikant den Arbeitsplatz geräumt hat, als wäre nichts gewesen. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also es braucht immer die Kommunikation. Ich muss immer nachfragen, wie geht's euch damit? Und wenn ich das als Führungskraft nicht kann, sage ich immer, ist nicht so schlimm, dann bestimmt jemand anderen. Also ich hatte mal eine Kita, das ist ja auch eine Organisation, im Grunde auch ein Unternehmen. Und da war es so, dass die Leitung in dieser Fortbildung, die haben den ganzen Tag zum Thema Trauer gemacht, wie gehen wir in unserer Einrichtung mit Trauersituationen, Verlust um, was ist, wenn ein Kind kommt und die Mama ist gestorben oder so. Und das war ganz interessant, weil wir haben am Ende festgelegt, wer übernimmt Kommunikation, wenn ein Todesfall in der Einrichtung sein wird. Und das sagte die Leitung, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht, pack das emotional nicht. Und dann hat eine andere Kollegin, eine ältere, erfahrene Kollegin, die hat gesagt, ich kann sowas. Also dann übernehme ich das. Und die hatten tatsächlich ungefähr 6 Monate später, hatten die tatsächlich einen Todesfall, ein Kind ist verstorben. Und die hat übernommen. Die rief mich an, dann nachmittags sagte, Petra, kannst du abends bei uns vorbeikommen? Ich habe jetzt hier die erste Kommunikation übernommen. Und so traurig das natürlich war, was da stattgefunden hat, so sehr habe ich mich gefreut, dass genau dieses Konstrukt, das wir vorher besprochen hatten, gegriffen hat. Und natürlich waren die alle traurig. Und gleichzeitig hatten sie aber das Gefühl, wir wissen, was zu tun ist.
Ist ja auch echt eine Stärke von dieser Führungskraft, dass man das so sagen kann, gell, und sich eingesteht, hey, okay, wow, das ist mir echt zu viel oder ich schaffe das nicht. Kann das jemand anderer übernehmen oder wie kann man da vorgehen? Und das ist so wichtig, weil schon passiert ja auch, wenn es dann soweit ist und die ist dann überfordert. Und dann wird eher geschwiegen und Hilfe und ich sag gar nichts und ich weiß nicht und bricht vielleicht selber noch zusammen oder so. Und das passiert einfach nichts, gell? Und das finde ich schon gut, dass man auch eben davor natürlich das Ganze organisiert. Und da sind wir ja auch schon bei dem Thema Trauerkultur im Unternehmen. Wie geht man da vor und hat sich da was verändert in den letzten 20, 30 Jahren? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen. Und was sollten eben Unternehmen heute auch berücksichtigen? Was ist wichtig? Ja. Wie ist man gut vorbereitet? Also wie du es gerade schon gesagt hast, erzähl da mal was dazu.
Also ich glaube, Trauerkultur, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist Unternehmenskultur und Trauerkultur ist immer ein Abbild der Gesellschaft. Also wenn ich immer höre, die Firma macht das nicht gut, die Führungskräfte machen das nicht gut, dann erinnere ich schon mal daran, dass jeder von uns sich aber sehr gerne an die eigene Nase fassen darf, wie gehen wir denn mit Trauernden um? Also ich habe manchmal Top-Führungskräfte, die machen das richtig gut, aber dann sitzt halt die Kollegin am Nachbartisch, die dummen Sprüche landet. Und dann höre ich von Trauernden, in unserer Firma funktioniert das gar nicht. Wenn ich danach frage, wo ist denn das Problem? Dann ist es nicht die Firma, weil es gibt ja mega Angebote bei uns im Unternehmen, sondern es ist halt eine Kollegin, die nicht besonders empathisch damit umgeht. Und da müssen wir wirklich aufpassen, wenn geschimpft wird, dass ich höre das ja so häufig, weil ich natürlich in dem Thema auch so drin bin, bekomme ich viel mit. Und dann kommt immer, na, die Firmen machen das nicht gut, das interessiert die nicht. Nein, das stimmt nicht. Die Firma selbst, die Unternehmen, die haben ja häufig auch betriebliches Gesundheitsmanagement und so weiter. Die ganzen Themen auf dem Schirm von Wechseljahre bis Depressionen, also gibt es ja fast nichts, was es nicht gibt, in großen Firmen vor allen Dingen, an Vorträgen und an Unterstützung. Aber das hilft uns alles nichts, wenn wir als Gesellschaft das nicht gut hinbekommen, wenn wir in den Teams nicht nachfragen, hey, wie geht's dir denn heute? Magst du einen Kaffee mit mir trinken? Da kann der Chef noch so toll unterwegs sein. Das ist aber gar nicht dem sein Job, die ganze Zeit Händchen zu halten. Das heißt, wir brauchen in den Strukturen darunter viel mehr Menschlichkeit und nicht Führungskräftetrainings. Die haben was anderes zu tun. Die sollen den Laden am Laufen halten und das Geldrad schaffen, damit sie Gehälter bezahlen können, sondern wir brauchen einen menschlichen Umgang auf allen Ebenen bis runter zum Werkstudenten. Also das ist mal so das eine zum Thema Trauerkultur in Unternehmen, was man viel deutlicher vermitteln muss in alle Richtungen. Und das nächste ist sicherlich auch, dass, ja, wie soll ich sagen, kleine Firmen haben eben häufig gar nicht diese Möglichkeiten, die es jetzt bei uns im Konzern zum Beispiel gibt. Und ich glaube gar nicht, dass es jetzt besser wird als früher, denn es gibt ganz tolle kleinere Betriebe oder wenn ich zur Feuerwehr schaue oder so, dann gibt es da Spendenaktionen, man geht zu den Familien nach Hause. Ich habe schon von Betrieben gehört, da war die Familie gerade am Haus bauen, der Mann ist verstorben. Ja, dann sind die ganzen Kollegen jedes Wochenende angerückt und haben mit der Frau das Haus fertig gemacht. Also es gibt total schöne Beispiele. Die Herausforderung ist, dass wir mehr darüber sprechen, wenn es nicht gut gelaufen ist. Das ist wie beim Restaurant. Wir reden darüber, wenn das Essen schlecht war, aber wir erzählen ja meistens nicht so viel darüber, wenn es richtig toll gewesen ist. Das heißt, wir brauchen auch dahin, glaube ich, eine Kultur, viel mehr darüber zu sprechen, wenn es gut läuft, um einen Anreiz zu schaffen, dass andere das nachmachen wollen. Also es geht nicht darum, immer zu schimpfen und zu meckern und zu sagen, was alles nicht funktioniert, sondern zu sagen, wie gut Dinge funktionieren. Und früher gab es ja häufig in den Firmen noch die Sekretärin, die für alles zuständig war, für die Hochzeit, für die Geburt. Wenn jemand verstorben ist, die hat das Kästchen gehabt, in der Schublade vielleicht die Süßigkeiten und die Karten, die man da rausgezogen hat, wenn man es brauchte, die Blumen bestellt hat und so weiter. Und die gibt es natürlich bis heute in den kleineren Betrieben, aber wo auch sonst unmenschlich gearbeitet wird, wo Menschen nur eine Nummer sind und da ist die Größe des Betriebs völlig egal, da wird man auch mit Trauer nicht gut umgehen. Und gleichzeitig erlebe ich Firmen, da meldet sich dann häufig die Geschäftsleitung bei mir, die nie darüber nachgedacht haben, die da überhaupt keine Antenne für hatten und dann passiert ein schwerer Unfall, ein Suizid oder was auch immer. Und das ist wie so ein Weckruf. Die Verstorbenen, die haben wirklich den krassesten Fußabdruck hinterlassen, den sie hinterlassen konnten, indem sie ein ganzes Unternehmenssystem verändert haben dadurch, weil die plötzlich feststellen, oha, wir sind überhaupt nicht aufgestellt, wir brauchen da was anderes für. Wie macht man denn das eigentlich? Wie geht man damit um? Und manchmal ist es auch so, dass aus der Belegschaft raus die Veränderung stattfindet, weil es da halt Menschen gibt, die sagen, hey, wie, ihr habt da irgendwie gar nichts zu. So, dann übernehme ich das jetzt mal.
Ja, ist so ähnlich wie bei dir dann, oder? In
Ich sage
deinem.
immer in meinen Kursen, ihr unterwandert das System. Wenn die sagen, ja,
Ja, voll.
Geschäftsleitung und die machen das nicht, dann sage ich immer, die müssen das auch gar nicht machen. Ihr müsst das System unterwandern. Ihr müsst das ausstrahlen. Ihr müsst darüber sprechen. Ihr müsst rausgehen. Ihr müsst euch Leute ins Boot holen. Und dann funktioniert das auch.
Voll. Wahnsinn, ja, spannend. Und genau dafür gibt es ja auch jetzt eine Ausbildung, die du eben mit der Christine Kremkes, die war ja in meinem Podcast vor kurzem schon zu Gast, und zwar in Folge 44, falls da nochmal wer reinhören will. Ihr habt dieses, ist das ein eigenes Unternehmen dann, oder wie habt ihr das
Ja,
gemacht?
Wir haben
Und
eine GbR
Kremkes?
gegründet.
Sutter und Kremkes, Trauer und Krise in Unternehmen. Und da bietet ihr jetzt speziell Ausbildungen in dem Bereich an. Für wen ist diese Ausbildung und was genau kann ich dann eben damit machen?
Also es ist eine bunte Mischung aus Menschen. Also es ist ein Kurs mit einer kleinen Gruppe. Also wir haben immer nur 10 Menschen dabei, damit das intensiv ist. Es ist eine Online-Fortbildung, die modular ist. Die Zielgruppe sind Menschen, die Trauerbegleitende schon sind, häufig, weil die natürlich sich das nochmal drauf schaffen, um dann ihr Angebot Unternehmen anbieten zu können, um dort beraten zu können, um zu verstehen, was findet eigentlich hinter so einer Unternehmenstüre statt. Denn je nachdem, aus welchem beruflichen Kontext ich komme, weiß ich ja vielleicht gar nicht, was da so los ist und was das braucht, außer, ich sage immer, außer Taschentuch anreichen und Kerze anzünden. Und dann sind es tatsächlich auch Menschen, die in den Unternehmen schon tätig sind, also die in der psychosozialen Beratung sind oder aus den Personalabteilungen, die Führungskräfte sind. Viele kommen aus dem Unternehmenskontext, die einfach auch sagen, wie wir, da muss sich was verändern. Wir hatten schon dabei Menschen, die von ja, Vereinen sind, die das zusätzlich tatsächlich anbieten, also neben Trauerbegleitung eben auch die Arbeitgeber der Trauernden beraten möchten. Also es ist eigentlich ein ganz breites Feld. Und die Idee dahinter ist, dass es wirklich ganzheitlich ist und dass wir diesen betriebswirtschaftlichen Blick mit dabei haben. Denn der fehlt tatsächlich ganz häufig. Und das hat uns immer so ein bisschen gestört. Und Christine sagte, als das Buch rauskam schon, da muss eine Fortbildung dazu raus. Und ich hatte keine Zeit, weil es war ja direkt Corona und der Lockdown. Und ich dachte, nee, eine Fortbildung biete ich jetzt definitiv nicht an. Und jetzt nach all den Jahren bin ich froh, dass wir es tatsächlich erst im letzten Jahr, im Januar gestartet haben, weil die Erfahrungen, die ich über all die Jahre noch zusätzlich gemacht habe, da jetzt mit einfließen. Das heißt, es geht also Basis um Trauer. Wir gehen intensiver rein zum Thema Traum Arbeitsplatz. Wir haben einen Tag Trauma. Wir sprechen über Coaching-Elemente und über Personalrechtliches. Das heißt, wenn ich rausgehe und ich möchte Trauer am Arbeitsplatz verkaufen, dann muss ich über all diese Dinge Bescheid wissen. Dann reicht das nicht aus, Trauerbegleitung zu machen. Ich sage immer, Trauerbegleitung an Mitarbeitenden ist nicht Trauer am Arbeitsplatz. Das ist einfach Trauerbegleitung. Es ist wertvoll, das zu haben und ich empfehle jeder Firma eine Liste in der Schublade zu haben mit Trauerbegleitenden. Finde ich super wichtig und ich empfehle auch häufig Firmen, Kolleginnen und Kollegen von mir für bestimmte Zielgruppen. Also dann gibt es die Kollegin, die vor allen Dingen die Sternenkinder betreut, jemanden, der auf Suizid spezialisiert ist und so weiter. Sodass Firmen sich für die Mitarbeitenden jemanden dazu holen können. Die übernehmen dann häufig die ersten 3 Sitzungen, die Kosten dafür. Aber ich finde, das ist irgendwie eine Pflichtveranstaltung, das als Personalabteilung zu haben. Aber wenn ich Firmen berate, wie sie ihre Strukturen verändern können, welche Schritte getan werden müssen, dann kann ich nicht immer nur sagen, wir kümmern uns jetzt nur um die Trauernden, sondern dann arbeite ich im System und ich brauche den betriebswirtschaftlichen Blick und vor allen Dingen auch einen rechtlichen Blick darauf. Denn wenn ich zum Beispiel im Firmengebäude einen Suizid habe, dann habe ich mehr zu tun, als das trauernde Team zu unterstützen. Erstens bin ich dann direkt im Thema Trauma. Ich habe die Gewerbeaufsicht in der Halle stehen. Ich habe vielleicht Journalisten in der Halle stehen. Du hast ja auch einschlägige Erfahrungen mit Journalisten gemacht. Und darüber muss ich Bescheid wissen. Und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich nicht rumlaufen und sagen, ich mache Trauer am Arbeitsplatz. Ich bin da inzwischen wirklich ein bisschen schärfer in der Bewertung, weil ich jeden Tag sehe, welche Auswirkungen das hätte, wenn ich jetzt nicht darüber Bescheid wüsste. Also ich habe wirklich schon alles erlebt, auch über Ländergrenzen hinweg. Und wenn ich da nicht gut aufgestellt bin, dann gehe ich da echt baden. Und dann kann das für Firmen tatsächlich auch gefährlich werden. Das darf man wirklich nicht vergessen. Das hat Auswirkungen. Natürlich habe ich die nicht, wenn der Kollege mit Herzinfarkt vom Stuhl fällt. Aber in dem Moment, wo das andere Todesarten sind, habe ich eine völlig andere Situation.
Ja, absolut. Kann ich eben unterstreichen, ja.
Genau.
Voll. Ja, und die Ausbildung findet die dann mehrfach im Jahr oder einmal im Jahr oder
Einmal im
wie oft?
Jahr
Einmal
machen
im
wir
Jahr?
die einmal im Jahr an und die startet auch im nächsten Jahr wieder. Im Moment läuft der Kurs. Also wer sich interessiert, kann gerne eine E-Mail schicken und sich auf die Liste setzen lassen und schreiben wir an, wenn die Kursunterlagen ausgeschrieben werden. Wir sind gerade am Termine basteln, wann wir wieder
Ah ja.
starten. Und dann ist es, wie gesagt, modular und es ist online aufgesetzt, sodass es leichter ist, daran teilzunehmen. Also für das, was wir machen, kann man das sehr gut online machen. Am Ende gibt es ein Zertifikat. Wir haben ein Gütesiegel dafür entwickelt, damit man eben auch wirklich sehen kann, das sind Menschen, die haben wirklich das volle Programm gemacht. Wir glauben auch daran, dass es über einen längeren Zeitraum gehen muss, weil wir sehen, dass das sacken muss, was die lernen. Also so ein Wochenend-Crashkurs, das kann man auch mal machen. Ich gebe auch mal Tagesseminare, aber das ersetzt so eine Ausbildung nicht. Und viele von denen, das ist ja auch so schön zu sehen, wenn die dann irgendwie so im dritten Modul oder im vierten Modul sind und dann sagen, ach, ich habe schon was ausprobiert und ich habe schon ein Konzept geschrieben oder ich habe schon den ersten Auftrag oder ich habe in meiner Firma schon angefangen. Das ist für mich das größte Geschenk, denn ich wollte, die Intention des Buches war, dass ich da draußen was verändern kann damit. Man verdient ja an Büchern nicht besonders viel, bis hin zu fast gar nichts. Das heißt, die Idee des Buches war wirklich, dass sich da draußen in der Unternehmenslandschaft was verändert. Und ich glaube, das ist wirklich gut gelungen. Und diese Fortbildung ergänzt das. Und wenn ich jetzt schon zum Beispiel Trauerbegleitende bin, dann brauche ich zum Beispiel Modul 1 nicht. Das heißt, also zwei Module kann man sich anrechnen lassen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel Personalreferentin ist und eine Trauerbegleiterfortbildung schon gemacht hat, dann rechnen wir die Module an. Die muss ich dann nicht mit einkaufen.
Ah
Also
ja.
wir drücken den Leuten auch nichts auf, was sie nicht brauchen. Es gibt aber Pflichtmodule. Also es braucht schon einen gewissen Umfang. Die müssen auch einen Nachweis erbringen, darüber, dass sie das können. Aber das kann man sich anrechnen lassen. Das heißt, ich muss nicht die ganzen fünf Module mitmachen, sondern ich kann tatsächlich auch drei Module machen. Wir machen am Ende einen Zertifizierungstag. Da gehen wir nochmal richtig in Fallbesprechungen rein, gucken, sind alle auf dem gleichen Stand. Und nach dem Zertifizierungstag gibt es dann das Gütesiegel und das Zertifikat. Genau.
Ja, super. Ja, wir werden auf jeden Fall die Website und wo eben jetzt nochmal die Ausbildung speziell in den Shownotes anbringen, also dass man die direkt kontaktieren kann, beziehungsweise euch dann in dem Fall. Und ja, dann sind wir eh schon am Ende. Wahnsinn, so schnell vergeht die Zeit schon wieder. Eine letzte Frage habe ich noch an die. Was würdest du noch so zum Abschluss an trauernde Menschen mitgeben wollen? Ist irgendwas, was du nochmal.
Ja, versucht zu sagen, was ihr braucht. Ich weiß, wie schwer das ist, aber den Sprechenden kann geholfen werden. Versucht wirklich zu sagen, was ihr braucht. Und wie eine trauernde Kollegin von mir irgendwann sagte, mutet euch den anderen doch einfach zu.
So. Absolut, ja. So
Genau.
eigene Bedürfnisse erkennen und dann auch kommunizieren.
Ja,
Klar.
man muss sagen, was man möchte. Die anderen haben keine Glaskugel. Und da Trauernde unterschiedliche Bedürfnisse haben, ist es wirklich wichtig zu sagen, das brauche ich und das geht gar nicht. Und wenn ich es nicht weiß, holt euch jemanden an die Seite, der mit euch erarbeitet, wie es formuliert werden kann. Aber wenn ich nicht sage, was ich brauche und wenn ich nicht sage, was ich nicht möchte, dann wird das eben häufig niemand anderes tun.
Ja, und es wird übersehen und ja,
Und niemand muss
das
das
passiert.
alleine schaffen. Also ich empfehle wirklich jedem, man muss es nicht alleine schaffen. Wir haben ein unfassbares Angebot heutzutage für
Ja.
Trauernde. Also es gibt keine Ausrede mehr.
Total, da bin ich auch ganz bei dir, also in alle Richtungen. Auch vom
Ja.
finanziellen Aspekt,
Ja.
es gibt so viele Möglichkeiten, die man mittlerweile hat, gell? Und das muss man echt nicht alleine machen,
Genau.
absolut nicht.
Ja. Und schaut hin, wie die Leute ausgebildet sind. Das wäre vielleicht auch
Ja.
noch ein Rat. Wenn ihr euch Trauerbegleitung sucht, kein geschützter Begriff, bitte schaut, dass die Menschen eine vernünftige Fortbildung gemacht
Das bei
haben.
Engkron geschützt haben. In Österreich ist das.
Nein, bei uns ist Trauerbegleiter nicht geschützt.
Ach krass. Ja, na, bei uns ist das sehr
Im
streng.
Bundesverband Trauerbegleitung, das sind dann diejenigen, die hinten dran häufig in Klammern BVT stehen haben. Es gibt aber selbstverständlich auch tolle andere Trauerbegleitende, ne? Keine Frage. Aber die müssen auch nicht eine BVT-Fortbildung gemacht haben bei mir oder bei jemand anderem. Aber es geht schon darum, dass man ein bisschen hinschaut, wer ist das denn?
Ja.
Also nur eigene Erfahrung qualifiziert jetzt nicht immer zum Trauerbegleiter. Und wenn es um Trauma geht, geht bitte nicht in Psychotherapie, sondern in Traumatherapie. Also da ist, glaube ich, in der Kommunikation auch noch viel Luft nach oben. Wer sind die richtigen Anlaufstellen? Wo kann ich hingehen? Mit der entsprechenden Diagnose, die ich eben tatsächlich auch habe. Aber niemand muss alleine bleiben. Und wenn ich manchmal höre, es gibt
Absolut.
wenig Psychotherapieplätze, ja, das stimmt, aber mit Trauer gehöre ich in der Regel auch gar nicht in Psychotherapie. Ich gehöre in Trauerbegleitung und vielleicht noch in Traumatherapie.
Ja,
Das
ja.
wäre so meine Empfehlung.
Voll.
Genau.
Gut. Ja, dann vielen lieben Dank für das super spannende Gespräch und auch wieder einiges dazulernen dürfen. Ja, danke, dass du so offen und ehrlich mit uns all diese Erfahrungen geteilt hast.
Ich danke dir, Kathi.
Dann sage ich da draußen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Auf Wiedersehen. Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.